Den heutigen Predigttext finden wir in 1. Mose, Kapitel 18, ich lese uns die Verse 16 bis 22. Da brachten die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr: Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß, und ihre Sünde ist schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Soweit das Wort Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sodom ahnt nicht, was sich über den Dächern der Stadt zusammenbraut. In den Straßen herrscht Betrieb wie immer. Die Bürger gehen ihren gewohnten Tätigkeiten nach, schmieden Pläne für die kommenden Tage. Sie bauen an ihren Häuschen. Alles wie immer. Allerdings in der unsichtbaren Welt, in Gottes Perspektive, da ist die Stadt Sodom längst in den Fokus des Interesses gerückt. Zusammen mit dem nahegelegenen Gomorra. Man kann die Städte heute nicht mehr ganz genau lokalisieren, aber sie müssen sich südlich des Toten Meeres befunden haben, in der Nähe von Zoar. Es bahnt sich etwas an, womit niemand der Einwohner rechnet. Und schon gar nicht rechnen sie damit, dass ihre Stadt es mit Gott zu tun bekommen könnte. Man hat sich daran gewöhnt, Gott nicht ernst zu nehmen. Warum sollte man auch? Wir wissen schließlich selbst, was gut für uns ist. Wir haben unsere eigenen Wertvorstellungen und Vorlieben, die nehmen wir sehr ernst. Und die öffentliche Meinung nehmen wir natürlich auch ernst. Und die Mächtigen, die darüber bestimmen, nehmen wir ebenfalls ernst. Schließlich wollen wir ja dazugehören, keine Außenseiter sein und schon gar nicht unangenehm auffallen. Fragen Sie mal Ihre Zeitgenossen, was nimmst du wirklich ernst? Oder noch direkter, wen nimmst du ernst? Mit welchem Faktor rechnest du? Welche Autoritäten sind dir wichtig bei deiner Meinungsbildung? An wen denkst du, wenn du deine Entscheidungen triffst? Wonach richtest du dich? Ein Beispiel aus Kanada. Dort ist jetzt zu Beginn des Jahres ein Gesetz in Kraft getreten, die sogenannte Bill C-4, zu einigen Fragen der Sexualethik. Und in diesem Gesetz heißt es in der Präambel, ich lese es jetzt in der deutschen Übersetzung, der Glaube oder die Überzeugung, dass Heterosexualität und die Übereinstimmung mit dem biologischen Geschlecht, das eine Person bei ihrer Geburt erhalten hat. Also diese Überzeugung, dass Heterosexualität und Übereinstimmung mit dem biologischen Geschlecht, das eine Person bei ihrer Geburt erhalten hat, dem Menschen besser entsprechen als andere sexuelle Orientierungen. Dieser Glaube ist ein Mythos. Im Gesetzestext heißt es a myth. Das heißt, gemäß kanadischem Recht ist seit dem 8. Januar die biblische Schöpfungsordnung im Hinblick auf Ehe und Sexualität als ein Mythos zu behandeln. Und das heißt in diesem Falle als eine Anschauung, die keinerlei Anspruch auf Wahrheit hat. Dieses Gesetz wäre auch in Sodom mehrheitsfähig gewesen. Und damit sind wir zurück in unserer Predigtreihe zum ersten Buch Mose. Wenn Sie auf der Homepage nachschauen, dann werden Sie sehen, dass wir im Sommer bis Kapitel 17 gekommen waren. 1. Mose 17, also Genesis 17. Gott schließt einen Bund mit Mose und Mose soll als Zeichen dieses Bundes die Beschneidung einführen. Das war Genesis 17. Und nach der Sommerpause haben wir dann unter anderem einen Exkurs über Hiob eingeschaltet, weil dieser Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit zur selben Zeit gelebt hat wie Abraham und seine Familie. Und das Buch Hiob hat uns dann sogar durch die Adventszeit hindurch begleitet. Und wenn wir heute, wie angekündigt, nun zur Genesis zurückkehren, dann nehmen wir den Faden dort wieder auf, wo wir ihn im Sommer liegen gelassen hatten, in Kapitel 17, und stoßen nun in Kapitel 18 gleich auf eine Situation, wie sie moderner kaum sein könnte. Sodom und Gomorra. Der Name dieser Städte wird auch von solchen Zeitgenossen benutzt, die noch nie eine Bibel in der Hand gehalten haben, weil das eine sprichwörtliche Bedeutung bei uns bekommen hat, wenn man sagt, das ist ja hier wie in Sodom und Gomorra. Das sagt mancher und er meint damit in der Regel, hier geht ja alles drunter und drüber. Die Missstände sind unbeschreiblich und kaum zu ertragen. Das ist Sodom und Gomorra. Allerdings machen sich viele dabei nicht klar, wofür Sodom und Gomorra eigentlich stehen. Sonst würde manchem dieser Ausruf wohl vor Schreck im Halse stecken bleiben. Erst recht, wenn er politisch korrekt sein wollte. Was war das Problem dieser Städte und warum rücken sie in Kapitel 18 jetzt in den Fokus von Gottes Handeln? Eine leise Vorwarnung hatten wir ja bereits in Genesis 13 bekommen. In jener Situation, als Abraham und Lot ihre Herden entflechten wollten und Abraham sagt, such dir eine Richtung aus, dann gehe ich in die andere. Und Lot hat sich entschieden für das Gebiet um Sodom herum und dann steht in Genesis 13, aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Das gilt natürlich für die gesamte Menschheit nach dem Sündenfall, aber es fand dort offensichtlich eine markante Ausprägung. Inzwischen in Genesis 18 sind viele Jahre ins Land gezogen und die Situation dort in Sodom ist ausgereift. Sie ist weiter vorangeschritten, sodass Gott nicht länger zuschauen will. Die Einwohner selbst, die sind wie gesagt ahnungslos. Und sie sind zwangsläufig ahnungslos, weil sie Gott nicht ernst nehmen, weil sie Gottes Realität ausblenden, weil sie sich nicht vorstellen können, dass für ihre Existenz etwas abhängen könnte von Gottes Handeln. Das können sie sich nicht vorstellen. Aber Abraham weiß es natürlich besser. Dafür hat Abraham schon zu viel mit Gott erfahren. Und Abraham nutzt diese Erfahrung jetzt zugunsten der beiden Städte Sodom und Gomorra. Abraham schlägt sich jetzt in die Bresche. Das ist ganz überraschend. Er schlägt sich in die Bresche nicht nur für seinen Neffen Lot, sondern Abraham kämpft in diesen Versen um die Rettung von Sodom und Gomorra. Und dazu benutzt Abraham ein Mittel, das auch uns heute zur Verfügung steht, wenn wir um unsere Zeitgenossen kämpfen. Und deshalb heißt der Titel dieser Predigt Beten für Sodom. Beten für Sodom. Und der Ankervers gewissermaßen ist Vers 18, Vers 22, Kapitel 18, Vers 22. Immer wenn ich kein Kapitel sage heute Morgen, meine ich Kapitel 18. Vers 22, da heißt es, Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Eine ganz erstaunliche Aussage, eine fast erschreckende Aussage. Er bleibt stehen vor dem Herrn, weil er unbedingt mit ihm reden muss. Kurz zum Zusammenhang. Gerade hatte Abraham erfahren, dass er noch einmal Vater werden würde. Damit geht es los in Kapitel 18. Gott selbst hat ihm das mitgeteilt im Rahmen einer sehr geheimnisvollen Begegnung, deren einzelne Umstände wir nicht rekonstruieren können. Das wird nur kurz geschildert. Und dann beginnt Kapitel 18 folgendermaßen. Und der Herr erschien ihm, also Abraham, bei den Terebinden Mamres, während der am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute und siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes und beugte sich zur Erde nieder. Das ist Gott selbst in Begleitung zweier Boten. Auf eine geheimnisvolle Weise, die Formulierung zeigt auch, dass Abraham erst gar nicht begreift, wen er da vor sich hat. Denken Sie an die Emmaus-Jünger nach der Auferstehung, die mit Jesus eine Zeit lang unterwegs waren und ihn erst auch nicht erkannt haben und das erst im Nachhinein merkten. Aber irgendwie spürt Abraham, dass diese Besucher Gott repräsentieren. Deswegen steht hier auch, er beugte sich zur Erde nieder. Er verehrt sie, er beugt sich vor ihnen. Diese beiden Begleiter kommen offensichtlich aus dem Heer der Engel. Aus dem Rat des Herrn gewissermaßen, sie haben noch eine Mission zu erfüllen, das sehen wir in Kapitel 19. Und Abraham erweist diesen Besuchern wirklich größte Ehrerbietung. Er kann die Nachricht, die sie ihm bringen, kaum fassen, dass er noch einmal Vater werden soll und seine Frau Sarai einen Sohn bekommen. Und schließlich lesen wir dann ab Vers 16, da brachen die Männer auf, nachdem sie mit Abraham gesprochen hatten, und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, und das ist so etwas wie ein Selbstgespräch Gottes, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, nämlich zu Abraham, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie, ob sie es so getrieben haben, nach diesem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Und die Männer, also die beiden, wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und dann beginnt Abraham, den Herrn zu bestürmen mit dem Gebet für Sodom. Wenn Sie mich fragen, warum macht Abraham das? Was treibt ihn zu diesem Handeln? Wir werden das noch im Einzelnen sehen, wie er Gott 6-mal anruft und sagt, Herr, kannst du diese Stadt nicht schützen? Es liegt wohl daran, dass Abraham 3 Dinge ernst nimmt, die die Sodomiter nicht ernst nahmen. Und daraus folgt heute Morgen die Frage an uns, auf welcher der beiden Seiten wir stehen, ob wir es mit Abraham halten oder mit den Sodomitern, ob wir diese Dinge ernst nehmen oder ob wir sie nicht ernst nehmen. Das Erste, was Abraham ernst nimmt, ist die Wirklichkeit der Sünde. Diesen Punkt müssen wir am ausführlichsten darstellen. Das ist das Erste, was er ernst nimmt und was die Sodomiter nicht ernst nehmen, die Wirklichkeit der Sünde. Abraham versteht, Sünde ist nicht nur ein Konzept. Nicht nur ein Gedankengebäude, nicht nur eine Idee, nicht nur ein Etikett, das man bestimmten Taten und Worten aufklebt. Und der eine findet es eben sündig und klebt das Etikett drauf und der andere kann gut damit leben und findet es nicht sündig, aber so oder so ändert es nichts. Abraham weiß dagegen um die Wirklichkeit der Sünde. Das heißt, sie wirkt, sie hat Folgen. Die Sünden eines Menschen, wenn er sie nicht los wird, holen ihn früher oder später wieder ein. Und deshalb sieht Abraham das Unheil kommen. Abraham erkennt das Damoklesschwert, das über Sodom und Gomorra schwebt. Woher weiß er das? Warum nimmt er das ernst? Weil Gott ihm die Augen dafür geöffnet hat. Und das wird hier in Vers 17 bis 19 klar, wo Gott sagt, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Dieser Abraham bekommt doch die Aufgabe der Weltmission. Durch diesen Abraham will Gott erreichen, dass die ganze Welt von ihm erfährt und seine Rettung sucht. Alle Völker der Erde sollen ihm gesegnet werden. Und darum muss Abraham verstehen, unter welcher Bedrohung die Heiden leben. Und was für sie auf dem Spiel steht. Und ganz interessant, Abraham muss diese biblische Weltanschauung auch an seine Nachfolger vermitteln. Das ist Vers 19. Ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren. Er muss das wissen. Und er muss diesen Ernst Gottes und diese Wirklichkeit der Sünde auch seinen Kindern deutlich machen. Und darum legt Gott dem Abraham nun die Last auf, zum Mitwisser des Gerichtes zu werden. Und diese Last wird den Christen ähnlich auferlegt. Denn auch wir wissen um die Wirklichkeit der Sünde. Wir wissen aus der Bibel, worauf diese Welt zusteuert, wenn sie sich in ihrer Schuld festrennt und sich weigert, zu Gott umzukehren. Das erfahren wir sehr deutlich in dieser Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Wir wissen das. Und ab Vers 20 hören wir dann, wie Gott das dem Abraham mitteilt, wie er ihn direkt anredet. Und da heißt es in Vers 20, und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist. Was ist mit diesem Geschrei gemeint? Ein auffälliges Wort. Das steht in Vers 20, in Vers 21. Und es kommt nochmal dann im nächsten Kapitel, das wir schwerpunktmäßig kommenden Sonntag anschauen werden, in 19, Vers 13 vor. Wir werden diesen Ort verderben, sagen Gottes Boten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist. Zwei ganz ähnliche hebräische Wörter stehen hier. Das hat sich bis in unsere Sprache erhalten. Wir reden auch von einem himmelschreienden Unrecht. Oder wir sagen, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, was da passiert ist. Das kommt von diesem Wort. Wer schreit da? Der Begriff kommt zunächst aus der Rechtssprache. Wer schreit da? Es schreit der Geschundene. Es schreit derjenige, der beim Richter um sein Gut nachsucht. Der schreit. In Genesis 4, Vers 10 hatten wir das gesehen, dass Gott zu Kain sagt, nachdem der seinen Bruder umgebracht hatte, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir. Es ist der Schrei dessen, der durch unsere Sünde beschädigt wurde. Der schreit zu Gott. Sprüche 21, Vers 13 spricht vom Schreien des Armen, der durch anderen diese Armut gestürzt wurde und vor dessen Schreien wir nicht die Ohren verschließen sollen. Und letztlich ist es die Sünde selbst, die da schreit, die sich vor Gott nicht verstecken kann durch Verschweigen, sondern die zum Himmel schreit. Wir versuchen uns, um im Bilde zu reden, oft dadurch zu retten, dass wir der Sünde mit allen Mitteln möglichst den Mund zuhalten wollen. Die Sünde soll stumm bleiben. Und wir können doch nicht verhindern, dass sie von Gott gehört wird, dass sie von Gott gesehen wird, dass sie von Gott geahndet wird, denn sie schreit zum Himmel. Und Abraham nimmt das ernst, die Wirklichkeit der Sünde, weil er weiß, dass Gott das ernst nimmt. Und in Kapitel 19 werden wir gleich sehen, worin diese Sünde bestand, wie sie sich konkret äußerte in Sodom. Aber noch Jahrhunderte später wird der Prophet Hesekiel an das Beispiel Sodoms erinnern und er wird Sodom ganz dicht an das Volk Israel heranrücken. Das ist eine aufregende Äußerung, die der Prophet Hesekiel macht. In Hesekiel 16, ab Vers 49, da sagt Hesekiel: Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Da sagt er zu Jerusalem: Ihr seid eigentlich wie Schwestern. Du und Sodom. Und was ist es? Hochmut. Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand. Sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Und deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Also Sodom heißt, das ist ein markantes Einzelbeispiel, aber kein Einzelfall. Kein einsamer Einzelfall. Ganz nah an Jerusalem herangerückt. Das Problem Sodoms war eben nicht nur eine bestimmte Ausprägung der Sünde, sondern das Problem Sodoms war die gottlose Herzenshaltung und die Selbstgerechtigkeit. Also das Problem war zunächst eines in der Vertikalen Gott gegenüber. Dieser Hochmut, dieses wir brauchen ihn nicht und wir wollen ihn nicht. Und in ihrer Sattheit Gott gegenüber wurden sie dann auch brutal ihrem Nächsten gegenüber. Die zerstörte vertikale Dimension drückte sich natürlich auch in der horizontalen aus. Und das ist die schreckliche, die scheußliche Wirklichkeit der Sünde, die Gott verunehrt, die den Nächsten beschädigt und die den Sünder selbst auf Dauer zerstört. Und Kapitel 19 berichtet dann von einer ganz bestimmten Sünde, in der sich dieser Aufruhr gegen Gott dann manifestiert. Und diese Sünde ist bis heute verbunden mit dem Namen der Stadt Sodomie. Inzwischen wird der Begriff Sodomie ja oft auch im Hinblick auf sexuelle Praktiken mit Tieren verwendet, aber in seiner geschichtlichen Verwendung meint Sodomie vor allem die Praxis der Homosexualität. Und dort wenden sich nun Gottes Boten nach dem Gespräch mit Abraham hin nach Sodom. Das lesen wir in Vers 22, 18, 22. Und die Männer wandten ihr Gesicht nun von dort, also von dem Gespräch mit Abraham, und gingen nach Sodom, die beiden Begleiter Gottes. Und als sie in der Stadt dort eintreffen, werden sie von Abrahams Neffen Lot sofort eingeladen, in seinem Hause zu Gast zu sein, über Nacht. Und wenn sie das lesen, wir schauen uns das nächsten Sonntag noch etwas genauer an. Dann sehen Sie, dass er richtig zur Eile drängt. Vers 3, 19, Vers 3. Er aber drang sehr in sie, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Und Lot weiß sehr wohl, warum er die Männer drängt. Denn dann passiert Folgendes. 19, Vers 4 und 5. Aber ehe sie sich hinlegten, also zur Nachtruhe, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, also sozusagen eine ganze Horde, die Mehrheit der Männer von Sodom, und sie riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Und das hebräische Wort, und was hier übersetzt ist mit, dass wir uns über sie hermachen, ist das Verb Yada. Und Yada bedeutet erkennen. Und erkennen meint hier in diesem Zusammenhang eindeutig die sexuelle Gemeinschaft. Das haben wir auch in Genesis 4, Vers 1. Adam erkannte seine Frau Eva und sie war schwanger und gebar den Kain. Und so ist das hier auch gemeint. Es geht um eine sexuelle Gemeinschaft. Yada, dass wir sie erkennen. Und als Lot die Männer abweist, da versuchen sie mit roher Gewalt in das Haus einzudringen, was die Engel aber verhindern. Es ist eine bedrückende Szene, wenn sie das lesen. Und die Sünde dieser Männer, die eine repräsentative Mehrheit in Sodom bilden, die Sünde ist nicht nur auf die Gewaltanwendung beschränkt, sondern diese Sünde liegt ebenfalls in der Verkehrung der Schöpfungsordnung, die von Gott eindeutig als sein exklusiver Wille für das Zusammenleben der Menschen festgelegt ist. Jesus Christus zitiert und bekräftigt diese Schöpfungsordnung in Kapitel 19 ab Vers 4 bis Vers 6. Da sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Leib sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Bibel offenbart eindeutig ein binäres Menschenbild, Mann und Frau. Und das ist Gottes Konzept. Und dieses Konzept ist nach dem Willen Gottes nicht veränderbar. Es gilt. Und das Neue Testament lehrt dann auf dieser Grundlage, dass Homosexualität der göttlichen Schöpfungsordnung widerspricht und deshalb nach Gottes Bewertung, die er uns in der Bibel offenbart, als Sünde einzuordnen ist. Als Sünde, die wie alle anderen Sünden auch der Vergebung bedarf. Paulus schreibt das in Römer 1 oder auch in 1. Korinther 6 in den Versen 9 bis 11. Das ist Gottes Festlegung, Gottes Einordnung. Sodom rebelliert dagegen. Und hier in Genesis 18 und 19 macht Gott dem Abraham klar, wie gefährlich Sünde für einen Menschen und in der Folge dann auch für eine Gesellschaft ist. Die Wirklichkeit der Sünde. Denn wenn Sünde nicht bereinigt und wenn Sünde nicht von Gott vergeben wird, dann zieht sie unweigerlich Gottes Gericht auf sich. Aber auch vorher schon richtet sie großen Schaden an. Und wir können unsere Sünde vor Gott nicht verstecken. Sie fliegt auf. Sie schreit zum Himmel. Vers 20 ist uns das deutlich gesagt. Die Sünde schreit zum Himmel und Gott hört dieses Geschrei. Aber wie reagiert Gott jetzt in dieser Situation? Der nächste Vers gibt uns eine besondere Information über Gott, Vers 21, über die man als Leser zunächst stolpert, wenn man genau liest. Da steht in Vers 21, darum will ich hinabsteigen, sagt Gott, und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen, sagt Gott. Eigentümliche Formulierung. Also wie soll man das verstehen? Gott weiß doch ohnehin alle Dinge. Und Gott hat doch kein Informationsdefizit. Auch nicht darüber, was ihre und meine Sünde betrifft. Das weiß er schon. Denken wir am Psalm 139, Herr, du erforschest und du kennst mich und du siehst alles ganz genau und keiner kann sich dir entziehen auf der ganzen Welt, im ganzen Universum. Aber wie ist das gemeint? Dieser Vers ist nicht in dem Sinne gemeint, dass Gott sagt, ich muss mich nochmal vergewissern, weil ich unsicher bin, sondern diese Formulierung, ich will hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben oder nicht. Diese Formulierung ist eine bildliche Ausdrucksweise, die wir häufiger im ersten Buch Mose finden, eine bildliche Ausdrucksweise, mit der Gott uns seine Geduld zeigt und seine Langmütigkeit. Gott macht deutlich, mein Gericht ist kein Schnellgericht. Gott fährt nicht umgehend da rein, obwohl er selbst dann niemals ungerecht sein würde. Er kann gar nicht ungerecht sein, weil er heilig ist. Aber Leute, es ist unfassbar, wie weit Gott sich mit diesem Vers 21 zu uns herabbeugt und uns nochmal versichert, was er gar nicht nötig hätte, worauf wir gar keinen Anspruch hätten. Aber Gott will es. Er versichert uns nochmal, dass sein Urteil unfehlbar ist. Dass das, was er bewertet, 100% mit den Tatsachen übereinstimmt. Dass es absolut gerecht ist. Walter Lüthi schreibt zu dieser Stelle, Gott hat keine Nachkontrolle nötig, sondern er lässt uns wissen, dass er für den Fall, dass eine Stadt gerichtsreif ist, keineswegs dreinfährt, sondern in Langmut und Geduld zuwartet und durch genaue Untersuchung jedes Fehlurteil sorgfältig vermeidet. Durch genaue Untersuchung jedes Fehlurteil sorgfältig vermeidet. So sagt es Walter Lüthi. Und Mose wird dann später in 2. Mose 34, Vers 6 sagen, Gott ist langsam zum Zorn. Das sagt dieser Vers 21. Gott ist langsam zum Zorn. Und jetzt schauen Sie, mit dieser langsamen, geduldigen Vorgehensweise, die Gott uns hier von sich selbst bezeugt, da passiert noch etwas, was einem ans Herz gehen muss. Was macht Gott damit nämlich? Gott öffnet nochmal ein Zeitfenster zur Umkehr. Auch das steckt indirekt in diesem Vers 21, dass Gott sagt, Moment mal, ich sehe es mir nochmal an. Ich prüfe nochmal, ich schaue nochmal. Damit öffnet Gott nochmal ein kleines Zeitfenster. In der Mitte von Kapitel 19 wird das Gericht dann unumkehrbar sein. Dann werden wir lesen in Kapitel 19, Vers 12 und 13, die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter, wer in der Stadt zu mir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns jetzt gesandt, diesen Ort zu verderben. Das ist Kapitel 19. Aber zwischen 18, 21 und 19, 13 ist noch wie ein kleines Fenster. Und genau in dieses Fenster stürzt der Abraham sich jetzt hinein, weil er begriffen hat, dass Sodom an seiner Sünde furchtbar scheitern und schrecklich zugrunde gehen wird. Die ganze Stadt und die einzelnen Menschen. Wer die Wirklichkeit der Sünde ernst nimmt, der kann nicht ungerührt zuschauen, wie andere sich dadurch zerstören. Der kann es nicht. Es ist nicht so, dass wir Menschen zu irgendeiner Sündenerkenntnis drängen könnten, indem wir sie etwa seelisch unter Druck setzen. Das dürfen wir gar nicht. Das wäre völlig gegen Gottes Willen, Menschen in irgendeiner Weise, und sei es psychologisch, unter Druck zu setzen. Das verbietet die Bibel. Aber wir schulden unseren Zeitgenossen das ehrliche Zeugnis von dem, was Gott in seinem Wort sagt. Und darum können unsere Brüder in Kanada nicht schweigen. Obwohl Bill C-4 die Wahrheit über die Schöpfungsordnung, die Gott uns hier offenbart, als einen Mythos diffamiert. Und damit wird dort das biblische Menschenbild seitens des Staates zum Abschuss freigegeben und die seelsorgerliche Verkündigung ins Zwielicht gerückt und verdächtigt. Seit dem 8.1. soll also jede Form von Konversionstherapie kriminalisiert werden, wobei die Definition, was genau darunter fällt unter Konversionstherapie, also einem Menschen dabei zu helfen, aus einer Sünde herauszukommen, wobei offensichtlich diese Definition sehr breit gefasst ist. Und dadurch wird natürlich die Rechtssicherheit der Gemeinden ausgehöhlt. Was darf man denn jetzt sagen, mit möglicherweise welcher Konsequenz? Ein Bruder aus Kanada, Pastor Andrew Di Bartolo, hat es folgendermaßen kommentiert, jetzt im Vorfeld dieser Aktion am 16.01., wo die Brüder dort auch darüber predigen werden. Er schreibt, die Definition, also zur Konversionstherapie, ist absichtlich breit gefasst und kann klar benutzt werden gegen jeden Prediger oder Ältesten, der Homosexualität und Transgenderismus öffentlich als Sünde bezeichnet oder der einen Ratsuchenden seelsorgerlich daraufhin berät, Christus gehorsam zu werden und sich von seinem homosexuellen Lebensstil zu trennen. Ab dem 8. Januar, schreibt dieser Bruder, ist es also gesetzeswidrig, Gottes Konzept für Ehe und Sexualität zu predigen, zu lehren oder in der Seelsorge zu beherzigen. Das ist die Situation seit wenigen Tagen in Kanada. Und das Gesetz verleiht dieser Forderung nochmal dadurch Nachdruck, dass hohe Gefängnisstrafen angedroht werden. Es heißt dort weiter, ich zitiere, jeder, der wissentlich eine andere Person dazu beeinflusst, sich einer Konversionstherapie zu unterziehen, begeht damit eine schwere Straftat. Der englische Begriff ist indictable offense, eine schwere Straftat und kann mit einer bis zu 5-jährigen Gefängnisstrafe belegt werden. Und weiter heißt es dort, jeder, der wissentlich Konversionstherapie begünstigt oder bewirbt, das ist auch sehr offen gefasst, promotes or advertises, also begünstigt oder bewirbt, begeht eine schwere Straftat und kann mit einer bis zu 2-jährigen Gefängnisstrafe rechnen. Das ist die Gesetzeslage seit dem 8. Januar in Kanada. Und heute am 16. Januar werden etliche treue Pastoren dort und auch in den USA sich dennoch zu dieser biblischen Wahrheit bekennen und sie werden sie heute von ihren Kanzeln verkündigen. In Kanada bricht der Sonntag ja jetzt erst an. Vancouver liegt 9 Stunden zurück, Alberta 8 Stunden, Toronto 6 Stunden. Also da ist es jetzt so gegen 5 Uhr etwa. Und so haben wir noch einige Zeit für diese Geschwister zu beten, die heute auf ihre Kanzeln und an ihre Kanzeln treten werden und die Wahrheit Gottes verkündigen. Und diese Brüder werden nicht aufhören, diese göttlichen Wahrheiten zu predigen. Und sie werden nicht aufhören aus Liebe und Ehrfurcht zu unserem allmächtigen Herrn und zugleich aus Liebe und Treue gegenüber den Menschen ihrer Gesellschaft, denen sie Gottes Wahrheit schulden. Ihr Lieben, wie kurzsichtig und wie unrealistisch wäre es doch, menschliche Drohungen ernster zu nehmen als die Wirklichkeit von Gottes Urteil und von Gottes Gericht. Wie unrealistisch, wie kurzsichtig wäre das, menschliche und seines gesetzliche Drohungen ernster zu nehmen. Abraham hatte begriffen, was für Sodom auf dem Spiel steht und das hat ihn dazu getrieben, sich für seine Zeitgenossen in die Bresche zu werfen, weil er nicht nur die Wirklichkeit der Sünde ernst nahm, sondern auch das Zweite, die Wichtigkeit jedes einzelnen Menschen. Nicht nur die Wirklichkeit der Sünde, sondern auch die Wichtigkeit jedes einzelnen Menschen. Und das sehen wir jetzt. Wenn Abraham nur für seinen Angehörigen Lot und dessen Familie gebetet hätte, dann wäre das ja selbstverständlich gewesen. Hätte man gesagt, gut, er betet eben für seinen Neffen, das macht man auch so. Aber sehen Sie, was jetzt passiert, ab Vers 22. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher. Also man kann das auch übersetzen, Abraham trat dicht heran an Gott, wie so ein kleines Kind, das vom Papa etwas will und das dann nochmal gewissermaßen seine Jacke fasst und sagt, Papa, aber nun bitte. Und so macht es Abraham hier, er tritt dicht heran an Gott. Er ist voller Ehrerbietung und Respekt, aber er ist kindlich, vertrauensvoll und er ist atemberaubend kühn. Und er wirft sein ganzes Herz in die Waagschale. Das ist übrigens das erste Mal in der Bibel, dass ein Mensch sich traut, von sich aus das Gespräch mit Gott zu suchen. Und wie gesagt, Abraham kämpft nicht um Lot, er kämpft um ganz Sodom. Abraham kämpft jetzt um jede einzelne Seele. Und dabei riskiert er es Gott gegenüber, als penetrant dazustehen. 6-mal setzt er an, um Gott zu überzeugen. Das erinnert an das Beispiel der bittenden Witwe. Man muss das nur lesen. Wenn er hier zum ersten Mal sagt, Vers 24, ja, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 Gerechten willen, die da drin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Und was sagt Gott? Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, ach sieh, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es 5 weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben, um dieser 5 willen? Und Gott sagt, wenn ich darin 45 finde, so will ich es nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden und sprach, vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach, ich will ihn nichts tun, um der 40 willen. Und Abraham sprach jetzt, der vierte Versuch, möge es meinen Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Vielleicht finden sich 30 darin. Er aber sprach, wenn ich 30 finde, so will ich ihn nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 darin. Er antwortete, ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und Abraham sprach, ach zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch dieses Mal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Was für eine Situation. Abrahams Ziel ist die Verschonung der gesamten Stadt Sodom einschließlich Gomorras. Und Sie sehen, er betet nicht nur für die Gerechten hier. Er sagt nicht nur, lass die Gerechten verschont bleiben. Er sagt nicht nur, lass die Gerechten noch rechtzeitig rauskommen, bevor Feuer und Schwefel vom Himmel fallen, sondern er betet für die ganze Stadt. In Vers 24 sagt er wörtlich, willst du die denn wegraffen und nicht den Ort verschonen? Und Gott antwortet in Vers 26, ja, ich werde um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Es geht um den ganzen Ort. Was wäre denn damit gewonnen, wenn Gott das Gericht aufschiebt? Zeit zur Umkehr, die Möglichkeit zur Verkündigung, Überzeugungsarbeit zu leisten, mit einzelnen Menschen zu reden, ihnen den Ernst der Situation vor Augen zu führen, Verlängerung der Gnadenzeit, das wäre damit gewonnen. Abraham ringt um eine gottlose Welt. Und kein einziger Sodomit wird vorzeitig aufgegeben, weil Abraham das eben ernst nimmt, die Wichtigkeit jedes einzelnen Menschen. Die Wichtigkeit jedes einzelnen Menschen. Und wissen Sie, darum sind Gottes Leute so sensibel gegenüber allen totalitären Denkweisen. Weil der Totalitarismus bereit ist, den Einzelnen zu opfern, wenn er nicht mehr in das Einheitssystem hineinpasst. Wenn er nicht mehr passt, wenn er stört, dann muss er ausgeschwitzt werden. Dann muss er an den Rand gedrängt werden. Dann kann er notfalls auch mit gutem Gewissen fertig gemacht werden. Das gehört eben zu den Kollateralschäden. Und die muss man im Interesse der großen Sache hinnehmen. Und wenn es traumatisierte Kinder sind, deren Suizidgefährdung man leugnet entgegen aller bedrückenden Befunde, Kollateralschäden. Und wenn es getötete Embryos sind, mit deren Verwertung, wie man sagt, man medizinische Experimente betreibt, heiligt doch der totalitäre Zweck die finsteren Mittel. Und so können Christen niemals denken. So kann auch Abraham niemals denken, weil er das biblische Menschenbild, das Gott in der Schöpfung offenbart hat, jeder Mensch ein Ebenbild Gottes, von Herzen ernst nimmt. Die Wichtigkeit jedes einzelnen Menschen. Jeder Einzelne hat eine unsterbliche Existenz. Jeder einzelne Mensch hat eine Ewigkeit vor sich. Eine Ewigkeit im Himmel oder eine Ewigkeit in der Hölle. Und Abraham vertraute persönlich darauf, dass Gott ihn in den Himmel bringen würde. Das wissen wir von Jesus selbst. Der Jesus hat gesagt in Johannes 8, Vers 56, Abraham sah meinen Tag voraus und er freute sich. Irgendwann hatte Gott dem Abraham mitgeteilt, dass einmal der Retter kommen würde. Und der Retter würde den Himmel für alle aufmachen, die Gott glauben. Die auch jetzt schon an ihn glauben, für die würde der Retter, der selbst danach kommt, für alle den Himmel öffnen. Und Abraham wusste auf eine Weise, in der Gott es ihm gezeigt hatte, Jesus wird kommen. Und Jesus wird mir meine Sünde vergeben, endgültig. Und er wird den Tod besiegen, auf ewig. Es geht um Himmel oder Hölle. Und darum lohnt es sich, um jeden einzelnen Menschen zu kämpfen. Und schauen Sie hier nochmal, Abraham zieht wirklich alle Register. In Vers 25 appelliert er an Gottes Gerechtigkeit. Er sagt, du bist doch der gerechte Richter. Und willst du denn wirklich den Gerechten mit dem Gottlosen töten, Herr? Soll man dir vorwerfen, du wärst ungerecht? Und wir fragen natürlich sofort, hat Abraham sich da theologisch verrannt ein bisschen? So als wäre Gott es einzelnen Menschen schuldig, sie vor Unglück zu bewahren, weil sie ja gerecht genug sind. Das war ja der große Irrtum von Hiobs Freunden, den Gott dann am Ende aufgedeckt hat. Dass sie dachten, wer gerecht lebt, der muss auch irgendwie bewahrt werden vor allem Schlimmen. Und wir wissen vom Neuen Testament ja umso klarer, dass vor Gott eben kein Mensch gut genug ist, kein Mensch wirklich gerecht ist, dass er einen Anspruch Gott gegenüber hätte. Hat er sich da verrannt oder ahnt Abraham hier schon etwas davon, dass die Gerechten eben nicht die moralisch Guten sind, sondern dass die Gerechten jene sind, die ihre Hoffnung ganz auf Gottes Erbarmen und auf Gottes Vergebung setzen. Dann hieß das, wenn 50 da sind, die auf dein Erbarmen bauen, Herr. Und das klingt doch schon in diesem Gegensatz an, den Abraham hier formuliert. Abraham stellt nicht Gute und Böse einander gegenüber, sondern Gerechte und Gottlose. Das heißt, ein Gerechter ist das Gegenteil von einem Gottlosen. Ein Gottloser ist ohne Gott, ein Gerechter ist mit Gott. Das würde dann den Gerechten definieren im Gegensatz zum Gottlosen. Er weiß, ich brauche Gott, ich liebe Gott, ich verlasse mich auf Gott. Und jedenfalls lässt Gott sich auf diese kühne Bitte ein in Vers 26. Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und der Allmächtige nimmt dieses andere Wort auch von Abraham auf, dieses wunderschöne Wort verschonen. Abraham sagt, bitte verschone. Und Gott sagt, ich werde verschonen. Nazar steht da im Hebräischen. Und das bedeutet, ich werde jemanden noch nicht richten, der es eigentlich verdient hätte, verurteilt zu werden. Das heißt verschonen. Ich werde verschonen, sagt Gott. Ich werde noch verschonen. Und später wird dieses Wort dann bei Mose auftauchen. Da ist Mose in einer ganz ähnlichen Situation wie Abraham. Das Volk Israel hat das Verhältnis zu Gott zerstört durch seinen Götzendienst. Und Mose wirft sich dazwischen mit seinem Gebet als Fürsprecher. Und dann sagt Mose genauso mit diesem Wort, Herr, verschone sie doch vor ihren Sünden. Und jetzt vergleichen sie das. Während Mose für sein Volk bittet, fleht Abraham hier für die gottlose Gesellschaft von Sodom 6-mal. Ich musste dabei an einen evangelikalen Pfarrer aus der ehemaligen DDR denken, dem ich auch persönlich begegnet bin, Uwe Holmer. Als man den Zusammenbruch der DDR kurzfristig, dann danach nach einer Bleibe für Erich Honecker suchte, den kommunistischen Herrscher, weil man keinen sicheren Ort fand, wo er vielleicht vor dem Mob sicher sein konnte oder vor dem gerechten Volkszorn. Diesem kommunistischen Herrscher, der für die Ermordung der Flüchtlinge an der innerdeutschen Grenze verantwortlich war. Honecker, der mit dafür gesorgt hatte, dass Kinder von Christen nicht auf die Oberschule durften. Der dafür verantwortlich war, dass Unschuldige ins Gefängnis von Bautzen und andere Orte gesteckt wurden. Und als der Staat keinen sicheren Aufenthaltsort wusste, da fragte man schließlich ihn, Uwe Holmer, den Leiter der Lobetal-Diakonie und Pastor der kleinen Gemeinde dort in der Nachbarschaft in Bernau, da fragte man ihn, ob er Honecker für eine Zwischenzeit aufnehmen könnte. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben den ehemaligen kommunistischen Führer in ihr Pfarrhaus aufgenommen. Das Ehepaar Honecker hat dann die Zimmer von den Kindern bekommen, die schon ausgezogen waren. Und dann haben sie etwa 10 Wochen mit den Honeckers unter einem Dach gelebt. Warum? Weil Uwe Holmer diesen Blick für Sodom hatte und für Honeckers hatte. Und weil darin für den alten Kommunisten und Atheisten die Chance lag, doch noch das Evangelium kennenzulernen. Und ich weiß, Holmer hat in diesem Sinne für die Honeckers gebetet. Der Schauspieler Jan-Josef Liefers war von diesem Zeugnis so beeindruckt, dass er jetzt einen Film über Honecker und Holmer gedreht hat, der noch in diesem Jahr erscheinen soll. Achten Sie mal drauf. Der Arbeitstitel lautet Honecker und der Pastor. Honecker und der Pastor. Und dieser Pastor hatte einen Blick für die Kommunisten wie Abraham für die Sodomiten. Haben wir diesen Blick? Helmut Frey schreibt zu dieser Stelle, die Teilnahme an Gottes Gedanken und Gottes Plänen mit den Menschen, also wenn Gott uns verstehen lässt durch sein Wort, was in der Welt geschieht, die führt den Glaubenden in die Fürbitte. Und mit Gottes Augen die Zeit erleben, sagt Frey, die Welt sehen und die Schicksale der Menschen verfolgen, heißt Beter werden. Und die Geschicke nicht nur seiner Verwandten, nicht nur der Guten, sondern auch die Geschicke der Gottlosen tragen. Auch der Honeckers. Und die Frage, ist das nicht anmaßend? Könnte man uns nicht den Vorwurf machen, wir hielten uns für etwas Besseres? Und wir würden hochmütig und selbstgerecht auf unsere Zeitgenossen herabsehen. Meine Antwort darauf ist, nicht, wenn wir uns ein Beispiel an Abraham nehmen. Haben Sie in diesem Abschnitt, lesen Sie sich den bitte zu Hause nochmal durch, irgendeinen Hinweis auf Hochmut oder Selbstgerechtigkeit oder Besserwisserei gefunden? Ich nicht. Aber ich habe gefunden viel Herzblut. Gepaart mit der Bereitschaft, sich notfalls unmöglich zu machen. Notfalls zum Nerver zu werden. Das wird ja Abraham hier in gewisser Hinsicht. Der sich weit aus dem Fenster hängt. Sogar für Sodom. So kann einer nur werden, wenn er das ernst nimmt, was Abraham ernst nahm. Die Wirksamkeit der Sünde, die Wichtigkeit jedes einzelnen Zeitgenossen und zum guten Schluss nur ganz kurz, die Winzigkeit seiner eigenen Person. Auch das nahm er ernst, die Winzigkeit seiner eigenen Person. Und damit meine ich jetzt nicht falsche Bescheidenheit oder künstliche Demut, sondern wenn ich die Winzigkeit meiner eigenen Person ernst nehme, heißt das eine realistische Einschätzung, wie ich vor dem heiligen Gott dastehe. Ja, Abraham versuchte ja wirklich treu zu sein, treu mit Gott zu leben. Er hatte seine schwachen Stunden, aber er war echt. Er war kein Gottloser, sondern er hatte sich auf Gedeih und Verderb an Gott gebunden. Er wusste, ich werde gehalten. Und darum traute er sich ja auch so zu bitten. Aber bei aller kindlichen Kühnheit hatte Abraham das nicht vergessen, was in Vers 27 steht. Abraham antwortete und sprach, bevor er zu der zweiten Bitte ansetzt, ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Obwohl ich nur Staub und Asche bin. Ich bin ein sterblicher Mensch. Ich kann mich nicht absichern. Und Abraham weiß sehr wohl, dass er hier in dieser Situation über seine geistlichen Verhältnisse lebt. Wenn er so nah an Gott rangeht, wenn er ihn so inständig bittet, wenn er es wagt, Gott gegenüber zu argumentieren, er weiß, dass er sein Konto eigentlich überzieht. Und man merkt das noch in Vers 31, wo es heißt, und er sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden. Da hört man richtig, dass ihn noch hinterher die Angst vor der eigenen Courage packt. Was habe ich da eigentlich gemacht? Ich habe es gewagt, in dieser Weise zu reden. Und in diesen Sätzen, Vers 27, Vers 31, da spürt man etwas davon. Abraham ist das durchaus bewusst. Es ist ihm durchaus bewusst, dass ich mit Gott gehen darf, dass ich sein Wort habe, dass er mich lieb hat. Das ist reines Geschenk. Das ist absolut unverdient. Das weiß er. Und in dem Sinne wird auch Paulus sich später nochmal auf Abraham berufen und sagen, der hat's kapiert, der hat's gewusst. Und ihr Lieben, wer das begriffen hat, die Winzigkeit meiner eigenen Person vor Gott, der bekommt dann auch so einen Blick für die Heiden von Sodom und Hannover und sonst wo. Der wird zum Beter für ihre Rettung. So lasst uns das ernst nehmen, was Abraham so ernst nahm. Die Wirklichkeit der Sünde, die Gott verunehrt und den Menschen zerstört und in das Gericht Gottes treibt. Die Wichtigkeit jedes einzelnen Zeitgenossen, der von Gott geschaffen wurde als Persönlichkeit und den Gott zur Umkehr ruft. Und die Winzigkeit unserer eigenen Person. Wir leben allein von Gottes Erbarmen und seiner Gnade. Und dann dürfen wir fest damit rechnen, dass Gott auch uns so ernst nimmt, wie das im allerletzten Vers zu greifen ist. In diesem wunderbaren Vers 33 am Schluss, da heißt es, und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Man kann auch übersetzen, als er das Gespräch beendet hatte. Und Leute, was für eine Ermutigung zum Beten. Gott ist nicht mittendrin aus dem Gespräch rausgegangen. Er sagt, ja, Abraham, okay, ich habe jetzt verstanden. Und der Abraham hat ja nun wirklich eine lange Platte aufgelegt hier. Wir haben es ja gehört. Sondern Gott hat dem Abraham zugehört bis zuletzt. Und er hat das Gespräch liebevoll zu Ende geführt. Wir reden nicht ins Leere. Wir haben einen lebendigen Gott. Ein mächtiger Gott, dafür danken wir dir, dass das wahr ist. Dass wir dich anrufen dürfen, Herr, dass du gebeten sein willst. Dass du uns ausreden lässt, Herr, dass du dich uns zuwendest in einer Güte und in einem Entgegenkommen, das unfassbar ist, Herr. Vergib uns, wo wir Sodom zu schnell aufgegeben haben in unseren Herzen. Schenk uns ein solches Herz für unsere Zeitgenossen, das sie in deinem Licht sieht und das für sie eintritt in der Fürbitte. Herr, wir bitten dich, erbarme dich über unsere Zeitgenossen, über unsere Nachbarn, über unsere Gesellschaft, über unsere Regierung. Ach Herr, erbarme dich über unser Land und über unser Volk. Und lass es doch in deiner Güte geschehen, dass noch viele errettet werden und umkehren und erkennen, dass du der einzige, heilige, wahre Gott und Retter bist. Jesus Christus, der Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.